Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Hallo Andreas, grüß dich.
Hallo Tim, ich grüße dich.
Wir starten direkt mit einem, ja, für uns jetzt noch aktuellen Ereignis, was die Luftfahrt beschäftigt hat, alle Luftfahrtenthusiasten, alle Hubschrauber-Enthusiasten und Enthusiastinnen. Einer der bekanntesten ist von uns gegangen.
Ja, Felix Baumgartner. Tim und ich, wir hatten uns gerade in den Wochen davor noch darüber unterhalten, ob wir ihn mal als Gast zu uns einladen wollen für einen Podcast. Das werden wir jetzt natürlich leider nicht mehr schaffen. Sehr, sehr schade, muss man sagen. Felix hat auch polarisiert, aber sehr, sehr schade, kann man nicht anders sagen.
Ja, definitiv. Ich muss zugeben, wir haben doch schon mal darüber gesprochen, ich stand dem ganzen Thema sehr kritisch gegenüber. Nichtsdestotrotz muss man das, was er geleistet hat, absolut anerkennen. Nicht alleine sein Sprung aus dem Weltraum zurück auf die Erde war natürlich von Millionen begleitet und hat sehr viel Aufsehen erregt. Er war ja zudem auch Hubschrauberpilot, Kunstflugpilot, ja, hat, weiß ich nicht, welche Lizenz er da oben am Himmel nicht gehabt hat. Tja, und jetzt am Ende muss man dann halt sagen, so traurig es ist, ich hätte ihn gerne noch kennengelernt und mir persönlich ein Bild von ihm gemacht. Das ist mir leider nicht vergönnt geblieben. Von daher, wie sagt man schon so schön, Blue Skies, Felix, da müssen wir das auf der anderen Seite irgendwann klären.
Ja, alles Gute. Hoffentlich haben wir noch ein bisschen Zeit, Tim.
Ja, ich hoffe auch. Ich musste unweigerlich an diesen Spruch denken, der in Aachen-Merzbrück an der Halle steht. There are many old pilots and many bold pilots, but just a few old bold pilots. Ungefähr so in der Art geht der Spruch. Ja. Und ja, also er war mit Sicherheit ein bold pilot, aber zu jung eigentlich, um diesem Schicksal nachzugehen. Also von uns aufrichtige Anteilnahme an Familie und auch an Red Bull, wo seine zweite Familie im Prinzip ist. Ja, traurig, wird eine Lücke reißen bestimmt bei denen und ja.
Ja, so jemanden ersetzt du nicht einfach mal von heute auf morgen und sagst, hey, wir haben doch hier noch jemanden, der kann das jetzt machen, diesen Job, ja. Diese Erfahrungen, diesen Mut, den man auch dafür vieles braucht. Holla die Waldfee, wie gesagt, aber dann müssen wir nochmal auf diesen Sprung kommen von da oben. Also das, ich meine, Fallschirmspringen ja, aber das wäre mir dann zu hoch. Das ist schon Wahnsinn, das muss man wirklich sagen. Also da Hut ab vor dieser Leistung. Das kann man nicht anders beschreiben und ich bin gespannt, auch wie Red Bull diese Lücke versucht dann irgendwann zu füllen, weil auch da sind es nicht unendlich viele Piloten, die dort arbeiten.
Nee, das auf gar keinen Fall und so wie ich den Verein kenne, werden die sich erstmal ein bisschen Zeit lassen, zu Recht diese Lücke, die entstanden ist, erstmal präsent lassen, um auch an ihn zu erinnern und ihm ein entsprechendes Erbe zu geben und dann wird der Mirko da schon jemanden finden, den er da etabliert und nachziehen wird?
Ja, das ist das eine Thema. Wir haben jetzt noch eins, wo viele Menschen gestorben sind. Wir wollten ja nochmal über den Air India-Absturz kurz sprechen, weil irgendwie ist es ja doch interessant, was da passiert ist. Und wir haben ja ähnliche Systeme bei uns im Hubschrauber.
Ja, es fängt richtig gut an mit dem Podcast, ja. Aber ich beruhige alle, die jetzt zuhören. Es wird jetzt noch mal 10 Minuten schwer, aber dann werden wir bestimmt sehr viel positiver. Ja, Air India, wie du sagst, es ist, was durch die Medien gegangen ist, auch es gab ja eine Voice Recording, im Endeffekt, um das mal kurz für die, die es nicht wissen, sind einfach beide Triebwerke sofort nach dem Start ausgegangen. Aufgrund, dass das Fuel oder die Fuel-Shut-Off-Valves für beide Triebwerke zugegangen sind und die Triebwerke nicht mehr mit Strom versorgt wurden, mit Sprit versorgt wurden. Jetzt habe ich schon die Pointe vorweggenommen, die später kommt, machen wir gleich. Also sie wurden nicht mehr mit Sprit versorgt, weil dieses Fuel-Shut-Off-Valve zugefahren ist und die Zufuhr eben gekappt hat. Ja, und daraufhin, wenn die Triebwerke keinen Sprit bekommen, gehen die aus und dann haben wir keinen Schub mehr und dann kommt man unweigerlich vom Himmel nach unten. Und das war natürlich nach dem Start sehr, sehr unglücklich, weil da ist dann auch keine Notlandestrecke mehr und da ging es halt eben in dieses Wohnhaus.
Mhm. wir haben ja auch eine kritische Phase, wenn wir kurz nach dem Start rausgehen. Deswegen machen wir ja auch immer, oder da, wo wir es machen, an den Krankenhäusern, wenn wir in der Innenstadt sind, eben diesen Senkrechtstart, nenne ich ihn jetzt einfach mal, Performance Klasse 1, Kategorie A, um möglichst, wenn uns ein Triebwerk ausfällt in so einer schwierigen Geschichte, dass wir den Hubschrauber noch mit ein bisschen Abstand zu den Hindernissen dann eben in die Luft retten können. Wenn wir aber wieder das Flugzeug gestartet werden und dahinter kommt direkt eine Bebauung und uns geht ein Triebwerk aus und wir wären zu schwer, dann hätten wir auch so ein Problem. Aber was spannend ist bei der Geschichte, ist es einfach, diese Fuel-Shut-Off-Schalter, diese, da kommt man halt einfach nicht mal so eben dagegen von der Position, wo die im Cockpit sind. Und man muss den, und wir haben ähnliche Schalter bei uns im Hubschrauber oder auch gleiche Schalter, man muss den erst ein Stück rausziehen und dann kann man ihn erst umlegen. Das heißt, man muss da wirklich aktiv was für tun. Aber im Moment, Tim, so wie ich das jetzt über die Presse erfahren habe, ist es halt einfach so, man weiß nicht, man kann nicht ausschließen, dass die gar nicht angefasst haben, diese Schalter, sondern dass die vielleicht von alleine zugefahren sind, diese Fuel Shut-Off Valves. Also.
Ja, genau, das ist ja, das ist das, wo man sich schon die Gedanken drüber gemacht hat. Wenn wir jetzt nochmal kurz diesen Voice Recorder nehmen, da hat der eine Pilot den anderen gefragt, warum hast du denn die Fuel Shut-Off Valves zugefahren? Und der andere sagt, habe ich gar nicht. Also wenn da keiner gelogen hat, waren die da definitiv nicht dran. Und die sind, wie Andreas gerade schon gesagt hat, mechanisch gesichert. Also durch Zufall mal eben drankommen und der Schalter kippt um. Das funktioniert nicht. Das geht nur bewusst. Und ja, was Andreas jetzt rausgefunden hat, was er mir auch da weitergeschickt hat. Du hast mir das weitergeschickt, ja.
Ja, aber ich habe es nicht rausgefunden. Also, ich habe es selber rausgefunden.
Du hast gut recherchiert und da was zugespielt bekommen. Das und das wäre für Boeing, glaube ich, schon fast der Todesstoß, wenn sowas jetzt wieder passieren würde nach der 737-8 MAX. Wenn der Bastei, also diese, wie nennt man Bass auf Deutsch?
Stromschiene.
Die Stromschiene, genau. Wenn die Stromschiene, auf der diese Fuel Shut-Off Valves eben sitzen, keinen Strom mehr bekommt, warum auch immer, fahren die automatisch zu. Und wenn das stimmt, dann wäre das für mich ein Super-GAU.
Ja, also das muss man wirklich sagen. Ich meine, da müssten wir jetzt meinen Cousin mal einladen. Das wollten wir schon mal machen. Der fliegt ja Flugzeug.
Stimmt, ja.
Die Großen, die müssten wir den nochmal fragen, wie das ist. Aber ich weiß nicht, ob er beim Flugzeug davon ausgeht, hey, wir haben zwei Triebwerke mit Generatoren. Und was übrigens für diese Theorie spricht, über die wir gerade sprechen, ist, die Ram-Air-Turbine war ausgefahren. Das hört man übrigens auch auf den Videos. Das heißt, wenn von den Generatoren, von den Triebwerken kein Strom mehr kommt, fährt ein wie so ein kleines Windrad, kann man sagen, aus, was dann Strom erzeugt, um das Flugzeug weiterhin am Leben zu halten sozusagen. Und die war ausgefahren. Ich weiß nicht, ob man die manuell ausfährt oder ob die in so einem Fall von alleine ausfährt. Ich bin ja, wie gesagt, nur Hubschrauberpilot. Aber spannend. Und ich habe mir dann auch gleich Gedanken gemacht, kann das auch bei uns passieren, wenn unsere Generatoren ausfallen und die Batterie weg wäre? Also ein extrem unwahrscheinlicher Fall. Ich müsste also nachts unterwegs sein, mir fallen beide Generatoren aus und die Batterie nuckel ich auch noch leer. Ob dann auch bei uns im Hubschrauber so ein Problem entstehen würde, ja?
Das geht jetzt so weit in die Systemkenntnis, so weit sind wir noch nicht drin. Wir wollten das beide mal recherchieren bei uns dann ja. Mit den Engineers, aber im Endeffekt kann ich es mir kaum vorstellen, weil es macht einfach keinen Sinn. Es macht konstrukteursmäßig keinen Sinn. Wir haben halt die Vorgabe, wenn wirklich beide Generatoren ausfallen, dass wir innerhalb einer gewissen Zeit zur Landung gehen müssen, damit halt eben die Batteriespannung, die wir noch haben, ausreicht, um am Boden mit Batterie zu landen. Habe ich bisher aber immer so interpretiert, weil wir vorne sehr viele Bildschirme haben, dass wir diese brauchen, um auch landen zu können, um entsprechende Anzeigen vorne zu haben, über die Fluglage etc., dass das der Hintergrund war. Jetzt nach dieser Erfahrung, wo man sowas gehört hat, vielleicht ist auch wirklich der Hintergrund, dass dann gewisse elektronische Prozesse ablaufen oder eben nicht mehr ablaufen, indem so ein Fuel Shut-Off Valve aktiv offen gehalten wird. Das ist dann zufällig, ich weiß es nicht. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen, aber vielleicht steckt das dahinter. Das werden wir nochmal eruieren.
Mir war überhaupt nicht bewusst, dass überhaupt ein Fuel Shut-Off Valve zufährt, wenn es keinen Strom mehr bekommt. Also für mich war es bis jetzt in meiner Denkweise immer so, das verharrt einfach in der Position, weil es kriegt keinen neuen Input mehr. Wenn es nicht irgendwie, ja, ohne Strom geht ja nicht, kann es ja kein neues Signal kriegen, aber dass es dann irgendwie automatisch zufährt, ist natürlich eine interessante Sache. Wenn dem so wäre, müssen wir immer noch dazu sagen. Also das bleibt wirklich spannend, da bin ich wirklich gespannt, was dabei rauskommt. bei dem Thema, weil das wäre, ich könnte mir auch keinen Grund vorstellen, warum man sowas machen sollte, programmieren sollte.
Nee, ich auch nicht. Ja. Was mich daran halt auch wundert, ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei uns so passiert, weil wir haben in der 145 jetzt, wenn wir von der mal weiterreden, weil das muss, da fliegen wir beide. Mhm. Wenn ich ein FADEC-Problem habe, bei FADEC-Fail zum Beispiel.
Was ist ein FADEC? Das müssen wir ja kurz
erklären. Ah ja, fully automated, boah, jetzt hilf mir, digital
Sorry,
engine ich, control
ja. unit. Ja, sehr gut.
Habe ich mir zusammengereimt.
So zusammen,
fast ich ungefähr so heißt. Es kann sein, dass ich da den einen oder anderen kleinen Haker drin habe, aber es ist eine vollautomatisierte digitale Steuerung der Turbine.
Ich wollte gar nicht die Abkürzung von dir wissen, sondern eher, für was ist es da, damit es die Leute verstehen. Entschuldigung, ich wollte Ihnen keine Sackgasse treiben.
Alles gut, ich hab mich irgendwie rauslaviert. Auf jeden Fall, wenn wir da zum Beispiel einen Fehler haben, dann friert ja auch genau dieses Fuel Valve ein im Prinzip in seinem Zumaß. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es einfach zufährt, wenn es kein Strom mehr hat. Aber das geht jetzt sehr, sehr tief irgendwann in die Systemkenntnis, wie gesagt. Und schwierig,
wenn das
wirklich wieder ein Fehler bei Boeing ist, wie damals mit der Schubumkehr oder was es war, bei der 737-8 Max, dann haben die echt, wie würde man sagen, die Kacke am Dampfen.
Ja, die Frage ist ja auch, oder liegt es dann am Triebwerkshersteller? Ist dann, weil das die FCU, die wird ja dann, oder Schulfahrt Off Valve wird ja beim Triebwerk sitzen und die kommen ja von anderen Herstellern. Aber es wäre auf jeden Fall eine spannende Kombination. Gucken wir mal, ja.
Fällt auf jeden Fall am Ende auf den Gesamtbetreiber zurück.
Ja, genau. So ist es dann eben, ja. Also mal gucken, ich bin gespannt, wie das an der Stelle weitergeht, weil, ja. Übrigens, wenn wir beim Thema Strom sind, 22 Volt brauche ich, um das Fahrwerk wenigstens noch auszufahren. Wenn ich die nicht habe, komme ich auch nicht mehr weiter. Jedenfalls nicht mehr auf Rädern. Deswegen im Notmanöver immer als erstes Fahrwerk ausfahren.
Das war halt auch draußen, oder? Bei der Air India. Das war noch gar nicht reingefahren.
Ja, da haben sich ja viele drüber gewundert. Warum ist das denn noch draußen? Weil irgendwie ja dieser Automatismus, Rotate, rauf, irgendwie dann Fahrwerk rein und schön schlank machen. Irgendwie gefehlt hatte und dann geht das Ding auf einmal in Sinkflug.
Tja. Werden wir vielleicht dann doch noch erfahren, was am Ende wirklich dazu geführt hat. Das, was in dem Bericht, den du da rausgefunden hattest, halt auch noch stand, was dafür spricht, dass es halt nicht von Menschenhand gemacht war, dass die Triebwerke innerhalb von 0,7 Sekunden ausgingen gegenseitig, also der Unterschied von 1 nach 2.
Aber das habe ich mir jetzt mal überlegt, wenn ich jetzt mir mal unsere Triebwerksschalter anschaue. Wenn du die Triebwerke ausmachst, dann machst du ja, die musst du ja genauso ziehen. Das ist ja genau der gleiche Schalter, nur eine andere Form. Rausziehen, runter. Wenn du tschück machst, das ist, bist du doch auch unterhalb von einer Sekunde, oder? Oder einer Sekunde, sage ich jetzt mal. Meinst du nicht?
Möglich, aber glaubst du dann, dass die auch wirklich gleich, also dass das wirklich gleichzeitig alles funktioniert? Ich könnte mir vorstellen, dass dann sowieso auch nochmal eingespielt wurde oder nicht nur eingespielt wurde. Also der Fuel Flow ist zwar nahezu gleich, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie dann aufgrund von unterschiedlichen Rohrleitungen, die eine hat vielleicht noch 4 Liter, die sie verbrennt und die andere 4,5 und allein das macht eine Sekunde aus oder so.
Ah, ich verstehe, was du meinst. Ich dachte, die Schalter wären in dieser Zeit umgelegt worden, so innerhalb von circa einer Sekunde oder knapp drunter.
Ich glaube, die Triebwerke sind ausgegangen innerhalb von 0,7 Sekunden Unterschied und das ist halt wirklich schwierig so zu timen. Gut, kann natürlich auch sein, aber
da weiß ich nicht, wie da die Leitungen sind. Also bei einer Robinson kann es ziemlich lange dauern, bis das Ding ausgeht. Wenn ich da Fuel Shot Off Valve mache, das kann wirklich lange dauern.
Ja, vor allen Dingen, wenn du darauf wartest, dass das Ding ausgeht, mich wundert das auch jedes Mal. Das dauert wirklich relativ lang. Also da sind 3 Sekunden, können eine Ewigkeit sein.
Ach so, nee, ich meinte gar nicht das, nicht den Fuel Lever sozusagen, den rausziehst, sondern du hast ja nochmal einen Fuel Shut Off Valve in der Mittelkonsole nochmal selbst, der Brandhahn sozusagen.
Ach so, ja.
Wenn du den zumachst, läuft wirklich auch erstmal der Sprit aus der Leitung leer da raus, da rein im Motor.
Ja, genau.
Und das dauert, das kann auch eine halbe Minute, glaube ich, sein. Also wenn wir das bei einem Werkstattflug machen, dann dauert das wirklich lang manchmal. Ja. ich nagel mich aber jetzt nicht fest, aber es dauert wirklich sehr lang.
Hm. Ja, ich kenne es halt nur aus dem Simulator, wenn du da bei der 145 den Fuel Shut Off Knopf drückst, ja, dann dauert das auch 3-4 Sekunden und das kommt einem echt sehr, sehr lange vor.
Ja. Tja, spannendes Thema. Wir werden es weiter verfolgen. Mal gucken, was rauskommt. Wobei, bis diese Untersuchungsberichte rauskommen, das dauert manchmal schon relativ lange. Also gerade bei uns im Hubschrauberbereich, ein halbes bis ein Jahr kann da schon mal umgehen, bis man so einen Vorabbericht kriegt oder so. Gucken wir mal.
Ja, kann natürlich durch das ganz große öffentliche Interesse jetzt sein, dass es ein bisschen schneller geht, weil dann natürlich jeder antworten will, gerade die Angehörigen. Da ist natürlich ein ganz anderer Druck hinter.
Das stimmt. Was ich mich immer gefragt habe, wir haben ja bei uns im Cockpit eine Kamera. Die werden doch sicherlich auch eine Kamera haben, wo du darauf erkennen kannst, wenn diese Daten mit aufgezeichnet werden, war da einer am Knöpfchen dran. Das müssten die Ermittler ja wenigstens wissen, ja? Wir wissen es nicht.
Nee, kommt raus. Wir haben wieder gemutmaßt und versucht, etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Mal gucken, wie viel davon stimmt am Ende und wie viel nicht. Aber ich halte es für eine relativ gute Erklärung für diese ganze Szenerie.
Gucken wir mal. Jetzt kommen wir doch mal zu was Schönerem, oder?
Ja, gerne. was Schönes, was Aufheiterndes wäre jetzt mal gut.
Was Schönes, was Aufheiterndes wäre gut. Bevor wir lass uns das Thema Birdstrike machen. Hat zwar auch schon wieder was mit Tod zu tun, weil der Vogel meistens stirbt. Aber es ist ein sehr spannendes Thema, weil zum Schluss, das können wir ja schon mal vorab verraten, wollten wir nochmal auf das Thema kommen. Und zwar ging das jetzt auch wieder neulich total viral. Wir kommen überhaupt nicht mehr hinterher mit diesen ganzen viralen Hubschrauber-Videos, die im Moment durchs Internet geistern. Da ging es ja darum, dass der ÖAMTC auf so einer Plattform mit einem Hubschrauber in einem See gelandet ist. Aber da erzählen wir später nochmal was für. Deswegen fände ich es jetzt ganz gut, wenn wir vielleicht den Vogelschlag vorab nochmal behandeln. Weil, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich weiß, wie es bei uns ist und wie ich es auch generell aus meinem Umfeld mitkriege. Wir haben dieses Jahr extrem viele Vogelschlagfälle irgendwie. Also nicht nur gefühlt, sondern auch dokumentiert.
Dito, ist bei uns nicht anders, wundert mich auch dieses Jahr. Toi, 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 bisher noch nichts Großes, sondern immer diese Mauersegler, sowas in die Richtung Kleinvögel, was für den Vogel meistens nicht gut ausgeht, aber Gott sei Dank dem Hubschrauber keinen Schaden zufügt. Aber du hast recht, also man hört es dieses Jahr wirklich exorbitant viel, dass Hubschrauber Sicherheitslandungen hinlegen mussten, dass Einsätze abgebrochen werden mussten, zur Base zurückgeflogen werden und der Hubschrauber erstmal wieder begutachtet und freigegeben werden musste nach einem Vogelschlag. Das ist wirklich sehr, sehr viel dieses Jahr.
Und ich finde es auch so unverhältnismäßig viel, weil so ein Vogelschlag muss ja dokumentiert werden. Also man ist dazu verpflichtet, das zu dokumentieren, das auch zu melden. Früher musste man übrigens sogar noch die Federn mit einschicken von dem Vogel. Das muss man heute nicht mehr machen. Also allein was
kannst
wir können tust du immer.
Weil wir wussten nicht, was es war beim letzten Mal und haben da Federn mit eingeschickt und dann wurde uns, ich weiß jetzt leider auch nicht mehr, welcher Vogel es war, aber die konnten ihn durch die Federn ganz klar bestimmen und haben uns dann mitgeteilt, was wir da, welches Leben wir da beendet haben.
Ja. Vorausgesetzt, man hat noch eine Feder, ja.
Ja.
Und aber es ist wirklich dieses Jahr sehr, sehr viel mehr und ich finde es auch sehr interessant, weil so ein Vogelschlag, da kommt es wirklich drauf an, wer kämpft dagegen wen, welcher Hubschrauber gegen den Vogel, weil das heißt nicht, wenn ich mit einer EC-155 ankomme oder mit einer 145, dass wir immer gewinnen. Das muss man einfach so sagen. Das hängt wirklich dann auch davon ab, welchen Vogel habe ich vor der Nase. Und ich kann dir auch nicht sagen, jetzt, ich meine, in der 365 zum Beispiel oder in der 155 haben wir vorne Glasscheiben drin. In der 145 haben wir diese, ich nenne sie mal Plexiglasscheiben drin. Ab welcher Größe da ein Vogel durchgehen würde oder eben auch nicht? Weißt du da was? Eine Taube? Was schätzt du? Eine Taube?
Boah, Taube ist, glaube ich, so auf der Kante. Das kann gut gehen. Das kommt, glaube ich, ziemlich auf den Winkel an. Ich hätte jetzt so gesagt, ab Ente geht auf jeden Fall durch.
Ja, okay, Ente hätte ich auch gesagt.
Ente ist klein und dick. Ente geht durch. Wahrscheinlich die meisten Raubvögel. Also ich würde sagen, sowas wie Taube und Falke, das ist so auf der Kippe. Alles, was in Richtung Schwalbe und sowas ist, das geht nicht durch. Das prallt ab. Aber alles, was dann Richtung Mäusebusse hat, gut, das ist schon relativ groß. Ente ist zwar nicht so ganz so groß, aber relativ kompakt und schwer.
Ja, das ist das Fiese. Du hast da so einen Ball, nenne ich es jetzt einfach mal, der da auf dich zukäme, ja.
Voll am Entenbissen heute. ganz tolle Tiere, wunderschöne Tiere, aber leider fett. Nein,
ja. Sie sind schwer. Es ist einfach, das ist ja die Geschwindigkeit, ja. Wenn wir mit 220 da angeschossen kommen und dann kommen, dann, egal, selbst wenn die Ente stehen würde, es ist ja einfach viel Gewicht, was wir da aufsammeln. Und viele fragen übrigens immer, was passiert denn eigentlich, wenn so eine Ente in den Rotor kommt? Oder in den Vogel, Entschuldigung, jetzt sind wir schon total bei der Ente, in den Rotor kommt. Das muss doch viel schlimmer sein, als wenn der auf die Scheibe knallt. Aber hast du schon mal gehabt?
Nee, ich habe es noch nicht gehabt. Ich habe Gott sei Dank noch keinen großen Vogelschlag. Ich hatte bisher, glaube ich, sowieso mehr als zwei, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Und das waren beides mal Schwalben auf der Scheibe. Die haben Gott sei Dank nichts kaputt gemacht. Und ja, nach einer kurzen Sichtprüfung konnte man dann auch weiterfliegen. Aber ja, was wenn eine Ente Hauptrotor gerät, was passiert dann, ja?
Also bei der Taube kann ich es dir sagen, da passiert eigentlich ehrlich gesagt nichts. Also der Taube schon, dem Rotor erstmal nichts. Das weiß ich aus Erfahrung von einem Kollegen, der hat das mal gefilmt. Ich selbst hatte auch nur erst einen Vogelschlag und das war auch irgendwie sowas wie was Kleines. Zwar größer als ein Spatz, aber war auch in der Robinson. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe nochmal irgendwo einen gestriffen mit der 365, aber das war unspektakulär. Also dem Rotorblatt passiert da eigentlich relativ wenig, muss man eigentlich ehrlich gesagt sagen. Selbst wenn da vorne eine kleine Delle drin ist, kann man immer noch sicher landen. Problematischer wird es ja, wenn das ganze Ding durch die Scheibe durchgeht. Und so einen Vogel sieht man auch erst ziemlich spät, wenn man Pech hat. Also manchmal sieht man sie früh und manchmal sieht man sie spät. Und dann denkt man noch, da ist ein Vogel. Und im nächsten Moment ist er dann schon kurz vor der Scheibe. Und wenn der halt wirklich auf Gesichtshöhe durchschießt, dann hat man ein Thema. Dann steckt dieser Vogel im Piloten oder irgendwo hinten in der Kabine, ja.
Ja, wirklich äußerst unangenehm. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mega Respekt vor der Zeit, wenn die Zugvögel unterwegs sind, weil die halt auch nicht nur in der Helligkeit fliegen, die fliegen auch teilweise noch nach der Dämmerung, also im Dunkeln. Und da hast du einfach null Chance. Also wenn du da in so einen Schwarm reinknallst, das hatten schon andere Staffeln, dann hast du auf einmal drei Gänse im Hubschrauber. Und das ist kein Geschenk. Also gerade wenn die dann vielleicht auch noch angeschlagen sind und noch leben und dann um ihr Leben kämpfen im Hubschrauber, nachdem sie durch so eine Scheibe geschlagen sind, das ist wirklich ein massives Notverfahren. Ne? Wenn man sich auch vorstellt, was dann im Hubschrauber passiert, wenn diese Scheibe nicht mehr existiert.
Ja, das ist laut, windig, Splitter überall, Blut, jede Menge Blut. Es sieht wirklich manchmal aus danach, als wenn man ein Schwein geschlachtet hätte im Hubschrauber, weil das reißt ja dieses Tier auf und es verteilt sich überall, Federn. Und wenn man Glück hat, trifft's keinen. Und wenn man Pech hat, trifft's jemanden. Ja, im schlimmsten Fall den Piloten. Und da habe ich eine ganz spannende Frage an dich, Tim. Da haben wir noch nie drüber gesprochen, glaube ich. Manche Kollegen machen, und die haben ein Klarsichtvisier. Also wir haben ja am Helm, haben wir verschiedene Visiere. Manche haben nur eins, manche haben mehrere dran. Die meisten haben zwei wahrscheinlich. Entweder so wie so eine Sonnenbrille, sage ich jetzt mal. Und das andere ist dann entweder klar oder gelb oder orange für Schlechtwetter. Und es gibt einige, die machen ihr klares Visier am Tag rüber, weil sie einfach sagen, hey, wenn da ein Vogel drauf tritt, durch die Scheibe fliegt, dann habe ich immerhin noch mal das Visier davor. Jetzt sage ich aber, und der Hersteller vom Helm, das ist gar nicht dafür gedacht, weil das einfach dann wahrscheinlich gar nicht das aushält. Und ich denke mir dann halt auch, dann fliegen die ja vielleicht zusätzliche Splitter nochmal ins Auge, weil es direkt davor ist. Was denkst denn du darüber, über das Thema? Oder machst du das? Oder hast du eine andere Philosophie? Es wurde ja noch nie getestet.
Nee, ich kann das nachvollziehen. Ich bin aber auch im Team Visier oben. Ich bin auch im Team keine Handschuhe. Was ja auch in dem Zusammenhang, aber auch viele machen.
Ja.
Manche tragen auch nur so diese Fahrradhandschuhe, wo die Fingerkuppen frei sind. Das kann ich gar nicht verstehen.
Wenn ich Leute so sage, das verstehe ich auch nicht, weil dann denke ich, du brauchst ja die Fingerspitzen zu fliegen, wenn du den Stick so hältst, dann kannst du den Handschuh im Sommer auch auslassen. Aber gut, das ist jedem das Seine.
Jedem das Seine. Ich bin da wirklich in möglichst pur allem. Mhm. Und ich kann das mit dem Visier verstehen. Klar, wenn dich das Tier direkt erwischt, bringt das auch nichts. Aber wenn du das natürlich hast, dann schützt es sich natürlich vor den Splittern der Windschutzscheibe.
Das auf der anderen Seite auch wieder. Ja,
das ist richtig. Macht schon ein bisschen Sinn, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist ja super gering. Und ja, setze ich da auf Lücke, wenn ich das sage, weiß ich nicht. Also ich kann die Leute verstehen, die es tun. Die sind auf der 120%er-Seite. Mach das, ist nicht falsch. Du hast ja auch den Helm mit zwei Visieren. Warum sollte man es nicht benutzen? Ich zum Beispiel habe da ein gelbes Visier hinter, um vielleicht dann mal bei schlechten Kontrasten da ein bisschen mehr zu sehen. Dafür nutze ich das eher. Das bringt mir auf Dauer mehr als ein weißes Visier, was ich immer am Tag runter mache. So sehe ich das. Aber ja, da gibt es, glaube ich, kein richtig und kein falsch.
Das ist richtig, genau, weil jeder Pilot sagt ja auch, ne, ich hätte gern das und das Visier. Ich bin aber da auch eher bei dir, wo ich sage, ich habe lieber das gelbe Visier, weil ich das erheblich öfter nutze, im Sinne von, dass ich es wirklich brauche. Das klare brauche ich ja vielleicht maximal einmal, wenn, wenn der Vogel sozusagen einschlägt. Aber ich kann halt auch nicht unendlich Visiere drauf haben, weil entweder habe ich Sonne und Gelb oder Sonne und Klar oder nur das eine. Und wenn ich gegen die Sonne fliege, 1,5 Stunden, wenn man von Dresden zurückkommt, unsere Hauptrennstrecke, und dann am Nachmittag in die Sonne fliegt, hey, ohne Sonnenvisier, ich würde wahnsinnig werden. Und das Gelbe nutze ich sehr, sehr gerne im Schlechtwetter. Das finde ich nochmal, ist ein, für mich nochmal ein Faktor, wo ich sage, da kann ich nochmal ein bisschen weiter gehen als ohne. Weil es dann doch nach 2 Minuten sich die Augen dran gewöhnen und ich mich da viel sicherer und besser fühle, weil ich das Gefühl habe, man sieht mehr. Mhm. Aber um zum Vogelschlag zurückzukommen, jetzt sind wir wieder bei den Visieren. Es ist ja so, dass manche Hersteller mittlerweile, oder eher gesagt nur einer ist mir da im Moment bewusst, anbieten vogelsichere Scheiben. Jedenfalls bis zu einer bestimmten Größe. Robinson hat da auch mal ein Video zu veröffentlicht und die haben dann einen Vogel auf die Scheibe geschossen und dann sieht das so aus wie bei Matrix, macht diese Scheibe, die dellt sich ein und leitet diesen Vogel so nach außen weg. Wir haben damit in der ganzen Firma noch keine Erfahrung gehabt. Also mir ist kein Fall bekannt, der bei einem Robinson-Hubschrauber auf die Scheibe geknallt ist. Aber viele haben es vielleicht gesehen, nicht alle, aber einige auf jeden Fall. Es ging auch mal wieder neulich, vor einem paar Monaten, ein Video viral. Da ist ein Robinson 44-Pilot geflogen und er hatte seine Saugnapfhalterung fürs Handy oder fürs iPad, ich weiß es gar nicht mehr, vorne mitten in der Scheibe, auf der Pilotenscheibe. Und da ist ein Vogel gegengeknallt, gegen die Scheibe. So, der Vogel ist dann abgeleitet worden, aber dem ist die ganze Halterung mit iPad entgegengekommen. Was ja dann wieder ein zusätzlicher Gefahrenfaktor ist, ja, wenn ich da halt irgendwas an die Scheibe montiere, was da dann ist, ja.
Sollte man nicht tun. Machen fast alle, aber sollte man nicht tun.
Ja, das sind so Sachen, da kann man nur draus lernen, weil man vorher diesen Fall gar nicht bedacht hatte. Also mir war das vorher nicht klar, wenn da ein Vogel dagegen knallt, dass das so eine unfassbare Wirkung hat. Das Ding ist ja wirklich durchs Cockpit geschossen. Und wir haben aber schon vorher aus anderen Gründen Saugnäpfe verboten, weil diese Saugnäpfe eben sich auch lösen können im Flug. Und dann fällt das Ding runter und fällt in die Pedale. Ja. Und wenn es auf der Co-Pilotenseite in die Pedale fällt und du kommst da nicht dran, weil du alleine im Hubschrauber sitzt, dann ist das natürlich schlecht. So, deswegen. Und um so einen Fall aus dem Weg zu gehen, haben wir gesagt, keine Saugnäpfe in den Robinson-Hubschraubern, weil wir da immer, oder manchmal auch alleine fliegen. Das passiert ja im Rettungshubschrauber nicht. Da hast du ja immer noch jemanden mit dabei. Mhm. Tja. Ja.
Aber wenn wir, also ja, da hast du diese vogelschlagsicheren Scheiben. Habe ich übrigens auch nachgefragt und dann gelernt. Ich weiß gar nicht, ob du es mir gesagt hast. Wenn man damit einen Vogelschlag hatte, müssen die trotzdem ausgetauscht werden.
Habe ich dir nicht erzählt, aber ja.
Ja. Weil halt diese, ne, diese Sollbruchstelle mehr oder weniger in der Mitte, die so ein bisschen nachgibt, ja, die muss dann neu ersetzt werden. Aber gut, ist natürlich besser, als wenn die Scheibe kaputt geht. Kann ich damit zumindest noch sicher landen und dann muss halt die Scheibe trotzdem getauscht werden. Also es ist halt nicht so, dass die jetzt auf einmal so elastisch sind, dass die jeden Vogelschlag aushalten und man kann die ein Leben lang benutzen. Mhm. So ist es dann nicht. Es ist trotzdem wie so ein Airbag-Sicherheitsstandard, der da von Robinson erfunden wurde.
Ich finde es auch wichtig zu erwähnen wäre, was können wir denn machen, damit wir Vogelschläge vermeiden? Weil es ist ja jetzt nicht so, dass wir in allen Höhen Vogelschläge haben. Oder die Chance auf einen Vogelschlag haben.
Ja, sehr gut, da wollte ich auch gerade drauf kommen.
Ach so, okay. Wie macht ihr das aktiv? Wie versucht ihr das? Weil das Problem bei dir ist ja und deiner Mission, wenn du Polizei fliegst, du musst ja tief fliegen.
Wir sind voll in dem Profil drin. Man sagt ja grob bis 2.500 Fuß, muss man mit Vogelschlag rechnen. Gut, darüber kann es auch passieren, aber das ist so die, das sind die Höhen, in denen man damit vermehrt rechnen sollte, gerade bis 1.500 Fuß, und das ist unsere Arbeitshöhe. Ja, viel kann man da nicht machen. Wir lassen möglichst immer unser Landelicht an, was ein bisschen was bringen soll, dass der Vogel einen eher sieht. Muss aber auch dazu sagen, da hilft gerade bei Raubvögeln nur rausschauen, weil die Viecher, die sind so dreist und so territorial. Also ich habe es schon erlebt, dass ich irgendwo geschwebt bin und der ist wirklich an meiner Cockpitscheibe vorbeigeflogen, fast schon in der Rotorkreisfläche, weil der mal gucken wollte, welcher andere große Vogel denn da in sein Revier kommt. Das ist unfassbar. Und gerade wenn du nicht über denen bist, sondern unter denen, dann fühlen die sich auch noch überlegen. Irre. Aber puh, Gott sei Dank noch nichts passiert in die Richtung. Aber die sind wirklich hart.
Bei uns so am Flugplatz haben wir das Problem, dass die alle an Hubschrauber und Flugzeuge gewöhnt sind. Und die haben null Respekt. Ja, da sitzt manchmal der Raubvogel, sitzt auf so einem Schild, wo drauf steht, Achtung Flugplatzgelände. Und wir wollen aber da gerade schweben, weil da das Helipad direkt daneben ist. Da bleiben die manchmal sitzen, da fliegen die Federn und alles, ja, und gucken dich an, so nach dem Motto, was machst du hier? Und ich so, geh weg, das ist mein Helipad. Das stört die alles gar nicht, ja. Oder auch die Störche, total relaxed, alles easy. Aber ja, du hast es schon so schön gesagt, jetzt wissen auch alle, warum ich immer in 9.800 Fuß fliege. Da oben gibt es weniger Vögel und Insekten.
Ja, boah, Insekten sind auch schlimm. Ja. Also die tun dem Hubschrauber zwar nichts, aber im Sommer, da musst du ja wirklich nach jedem Flug extrem die Scheibe putzen, weil du da gerade wieder, was weiß ich, wie viele Insekten vernichtet hast. Das ist eher lästig, ja.
Das stimmt, ja. Aber, ja?
Nee, ich wollte nur sagen, also Raubvögel, wie gesagt, ja, da muss man aktiv ausweichen. Da würde ich mich nicht drauf verlassen, dass der Vogel weiß, dass er den Kürzeren zieht und dir Platz gibt. Meine Philosophie ist bei den kleinen, schnellen Vögeln eigentlich immer eher, behalte lieber deinen Flugweg. Die weichen dir aus, wenn du anfängst, so kleinen Vögeln auszuweichen, die fliegen so zickzack, dann fliegst du eher genau in seine Fluchtrichtung und räumst ihn dann noch eher ab. Und ich sag mal so, meine bisherige Flugerfahrung hat mir da wohl recht gegeben, weil ich doch deutlich weniger Vogelschläge als vielleicht andere Kollegen habe.
Ja, das stimmt. Die meisten so zickzack, wo du denkst, oh Gott, ist er jetzt links vorbei, geht er rechts, links, rechts, links und dann irgendwann ist er doch vorbei. Die EASA hat dazu mal eine große Studie gemacht. Und du hast das mit den Höhen auch schon richtig gesagt, ne? Bis wann? Bis 2.000 Fuß ungefähr oder 2.500 Fuß. Da hat man viel Vogelschlag zu erwarten, noch mehr unterhalb von 500 Fuß. Allerdings fliegen wir weniger schnell in 500 Fuß. Entweder ist das Wetter dann schon so schlecht, dann sind wir schon echt langsam unterwegs, oder wir sind im Landeanflug. Und dann hat die EASA auch gesagt in der Studie, also 60 Knoten, da können die Vögel auch alle ausweichen. Die Schlauen. Sage ich jetzt einfach mal. Ente weiß ich nicht, aber die Schlauen.
Also ich sag's doch, der Podcast ist voll der Enten-Diss-Podcast heute. So, die sind dick und dumm und Mann, ja, eigentlich mag ich heißt, Enten.
Wenn ihr nur noch mit 60 Knoten fliegen würdet, dann könntet ihr auch mehr Vogelschlag vermeiden, so ungefähr, ja. Ja. Und dann gab's auch schon Behörden oder eine Behörde, die ist auf die Idee gekommen, wenn ein Hubschrauber landet, dann muss man in der Nähe von dem Landeplatz Leute hinstellen, die klatschen. Das funktioniert überhaupt nicht, kann ich dir aus Erfahrung sagen.
Ey, das hast du mir ja letztens gesagt. Das halte ich ja für den totalen Irrsinn. Wenn ich dann auch noch anfange zu klatschen, dann fliegen die Viecher ja noch viel eher auf.
Richtig, dann sind nämlich die, die alle am Boden sind, aufgescheucht, ja, und fliegen dann auch noch Richtung Hubschrauber, weil irgendwo müssen sie ja hin. Also klatschen funktioniert nicht. Sondern wir sind dann schon so langsam im Hubschrauber, dass der Vogel von alleine ausweichen kann. Es kam da aber auch kein Vogel bis jetzt zu Schaden, muss man sagen, an dieser Stelle, wo das mal Auflage war.
Ich glaube eher, dass die Behörde da irgendwann mal an so einem lustigen, feuchtfröhlichen Grillabend saß und sich so überlegt hat, und weißt du was, dann lassen wir die klatschen und dann gucken wir uns das an, wie die Toten da rumlaufen. Ich glaube eher so war das. Also das kann sich, glaube ich, keiner ernsthaft ausgedacht haben.
Na, ich habe mit denen gesprochen, es war auch keine Luftfahrtbehörde, muss ich sagen, dazu sagen, ich hatte mit denen gesprochen und die haben das sehr ernst gemeint und es ist nicht bei einem Grillabend entstanden.
Oh Mann,
ja, schade. So war das, ja. Also von daher, klatschen hilft nicht. Aber wir versuchen jedenfalls, wenn es irgendwie geht, wenn es der Einsatz zulässt, so hoch zu fliegen, dass wir das Vogelschlagrisiko gering halten, indem wir auf diese ehemalige Reiseüberlandflughöhe gehen sozusagen. Reiseüberlandflughöhe, was habe ich denn da für ein Wort erfunden? Überlandflughöhe, ne? So rum. Reiseflughöhe, Überlandflughöhe. Früher war das ja mal vorgeschrieben, wenn man im Reiseflug ist, 2000 Fuß, ne? Über Grund. Mhm. Das ist dann mit Sera weggefallen. Und aber dass wir das trotzdem einnehmen oder ein bisschen höher, um einfach dieses Risiko versuchen zu minimieren.
Ja.
Und trotzdem sind da noch Vögel. So.
Ja.
Ja. So. Wie läuft sowas im Cockpit ab bei euch? Ihr guckt ja auch ständig nach vorne raus. Sagt dann der eine dem anderen was? Hier Vogel? Oder wie macht ihr das? Habt ihr da irgendwie, ich nenne es mal Verfahren oder?
Ja, doch schon. Also wenn man dann irgendwo was, dann sagt man schon Vogel auf 11 höher oder
ja.
Eins tiefer. Also das sagt man dann schon eben schnell an, dass dann wird das entweder gerotschert oder ah ja oder was weiß ich. Hauptsache, man hat es kurz angesprochen, dass man dann möglichst frühzeitig schon die Flugbahn ändern kann, damit man da gar nicht irgendwie nah beieinander ist.
Aber da hast du was Schönes gesagt, weil das ist nämlich ganz wichtig, wenn man nämlich im Cockpit sitzt und dann wird auf einmal gesagt, sei es ein Hindernis oder ein Vogel, Vogel 11 Uhr oder Vogel 11 oder was auch immer, dann weiß der andere schon mal, wo er hingucken muss. Wenn der eine nämlich den anderen fragt, siehst du auch den Vogel? Dann weiß der andere erstmal gar nicht, wo er hingucken muss. Dann wird erstmal gefragt, wo denn? Und in der Zeit bist du ja schon ewig viel weiter geflogen in dieser einen Sekunde oder in den zwei. Ja. Deswegen ist das immer gut, ja. Also Vogelschlag ist leider, warum auch immer, dieses Jahr echt viel mehr. Aber es ist bis jetzt, soweit ich weiß, noch nie irgendwie ein Hubschrauber jetzt mal so beschädigt worden, dass irgendjemandem im Hubschrauber was passiert ist. Bis jetzt wusste ich immer nur, Sicherheitslandung war da. Auch bei den Kollegen irgendwie, jetzt nicht bei unseren Kollegen, bei meinen Kollegen in der Firma, sondern eben auch in der Rettung bei anderen Hubschraubern. Aber irgendwie zum Glück keinem Piloten irgendwas passiert oder Hems, die vorne sitzen. Oder Arzt. Hm. Oder Patient. Gibt's auch, dass die Vögel bis zum Patienten hinten fliegen.
Boah, das wäre aber wirklich Worst Case, ne? Dann bist du schon so schwer verletzt, dass du mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden musst und dann knallt dir noch ein Vogel gegen Schädel. Das wäre echt, das ist Darwin Award-mäßig.
Ja, das ist, das musst du erstmal schaffen, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Ja, Tim, wir haben ja noch ein Thema, was wir uns für den Schluss aufgehoben haben.
Ja. Und das schließt den Kreis eigentlich zum letzten Podcast. Beim letzten Podcast haben wir ja, was wir normalerweise seltener tun und wenn wir es tun, sehr vorsichtig, den Startunfall der Luxemburg Air Rescue so ein bisschen besprochen und mal aus vielen Seiten beleuchtet. Und kaum war die Folge draußen, haben uns sehr, sehr viele Videos ereilt, die wir zu dem Zeitpunkt natürlich auch schon gesehen hatten. Und zwar die Kollegen des ÖAMTC haben eine spektakuläre Landung hingelegt. Die haben es nämlich nicht gemacht und sind im Freibad auf der Wiese gelandet, sondern die sind ganz woanders gelandet, Andreas.
Ja, und das war das Spannende daran. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde es auch gerne machen. Aber ich hatte noch nicht die Gelegenheit dazu. Die sind auf so einer, ich nenne sie jetzt mal Badeplattform gelandet. Da war ja auch wohl eine Leiter dran. Und diese Badeplattform, die hat man dann einfach dafür benutzt, dass man den Heli darauf absetzen kann, weil nämlich an diesem See, wo das passiert ist, und zwar das war dann der Neufelder See in Österreich. Nee, das war nicht der Neufelder See, da machen sie es auch, sondern auf dem, bei Wien machen sie das irgendwo auf irgendeinem See. Ich habe den Namen jetzt doch nicht mehr im Kopf. Weil die Ufer so voll sind, auch mit Menschen, dass sie einfach dann da landen und den Hubschrauber da hinsetzen, nenne ich es jetzt einfach mal.
Ja, aber spektakulär auf jeden Fall. Auch wirklich eine super fliegerische Leistung. Also wenn man guckt, wie viel Platz da noch ist, da ist nicht mehr viel Platz nach vorne und hinten bei den Kufen. Also das war schon sehr, sehr genau und sehr gutes Manöver des Piloten. Muss man absolut anerkennen. Aber er hat es halt nicht gemacht, um seinen Hubschrauber da abzustellen und abzustellen, sondern er hat den Hubschrauber nicht ganz entlastet, sondern hat da einfach jemanden rausgelassen. Und Andreas hat da sogar herausgefunden, warum, wieso, weshalb und weiß da auch ein bisschen mehr zu.
Ja, ich kannte das vorher gar nicht, überhaupt nicht, dieses System, wie das da gemacht wird. Also deswegen, wenn ihr uns darüber nochmal mehr schicken könnt, gerne. Aber was ich soweit weiß, ist, dass da Taucher abgesetzt werden, eben für einen Einsatz, dass Personen im Wasser in Gefahr sind. Und dann wird mit einem Rettungshubschrauber dorthin geflogen, die Taucher abgesetzt. Und was ich dann auch wieder spannend fand, ist, weil wir sind ja im Luftrettungsbereich von dem Thema Dangerous Goods so ein bisschen befreit. Dangerous Goods sind also alles Sachen, die wir in einem Luftfahrzeug transportieren, die gefährlich sind. Die explodieren können, die brennen können, die was weiß ich, Schaden anrichten können. Und darunter fällt zum Beispiel auch der Sauerstoff, den wir im Hubschrauber transportieren. Wir haben in unseren Intensivhubschraubern 5000 Liter Sauerstoff dabei. Und das zählt eigentlich zu Dangerous Goods. Und wir dürfen es aber mitnehmen, weil wir eben Rettungseinsätze damit fliegen und die Patienten versorgen müssen. So, und jetzt zählt aber diese Sauerstoffflasche vom Taucher, wo wesentlich weniger drin ist. Ich weiß gar nicht, wie viel da drin ist, aber da wird weniger drin sein, weil die Flaschen von uns sind größer als diese Taucherflaschen, dass die nicht mitnehmen dürfen. Und die setzen dann diese Taucher erstmal ohne Sauerstoff ab und dann kriegen die dort vor Ort wohl ihre Flaschen, damit sie tauchen können. Spannendes Thema.
Ja, total irre, ne? Also wenn man sich das so überlegt, was alles Dangerous gut ist, du darfst ja auch zum Beispiel nicht zwei Feuerzeuge mitnehmen, wenn du mit deinem Urlaubsflieger fliegst. Mhm. Darfst du auch nur ein Feuerzeug mitnehmen. Also so viel zum Thema Dangerous Goods.
Genau.
Dann kann ich verstehen, dass sie ihre Sauerstoffflasche eben nicht mitnehmen dürfen. Bei uns bei der Polizei wäre das egal. Wir würden dann so einen Ausnahmeparagraf ziehen.
Ja.
Aber das ist wirklich verrückt. Und muss sich anscheinend lohnen. Ich glaube, in Deutschland hätten wir wahrscheinlich die Feuerwehr mit ihren Rettungstauchern eher da, als wenn die mit dem Hubschrauber kommen und dann noch extern irgendwie ihren Sauerstoff bekommen müssen. Aber hat sich anscheinend bei denen etabliert, wenn die das so machen. Und was ich interessant fand, war, dass man wunderbar das Drehmoment auch sieht an der Badeplattform vom Hubschrauber. Weil natürlich entlastet er den Auftrieb da oder den Hubschrauber nicht voll, sondern nur teilweise, dass er festen Kontakt mit dieser Badeplattform hat. Dann sieht man aber, dass der ein ganz schönes Giermoment bekommt, weil er halt wahrscheinlich eben mit den Pedalen entsprechend nicht weiterarbeitet, weil er das nicht gewohnt ist von wirklich festem Untergrund. Aber so eine Badeplattform ist ja ein bisschen mobiler.
Also derjenige, von dem ich die Infos habe, der hatte mir auch geschrieben, die Plattform ist auch nochmal mit einer Kette befestigt, damit sie sich nicht komplett wohl irgendwie wegdrehen kann. Und ich hatte ja auch bei mir im Instagram-Account dieses Video mal gepostet, dann hatte ich auch was zu erzählt. Und da hatte einer mal witzigerweise recherchiert, wie viel Auftrieb diese Pontons haben. Das schreibt wohl der Hersteller auf seiner Website, ist das drauf.
Ja.
Es waren so um die 300 Kilo, 350 Kilo auf einen Quadratmeter. Jetzt müsste man mal gucken, wie viele Quadratmeter sind das, wie schwer ist der Hubschrauber und so weiter. Weil ich weiß nicht, ob ich den Hubschrauber darauf absetzen würde komplett. Ich weiß nicht, ob man es kann. Vielleicht kann man es auch, aber für mich sah es auf dem Video jedenfalls so aus, als hängt der noch am Pitch. Ja,
macht den Hubschrauber
leicht. Ja.
Das macht er nicht. Also, weil du kannst ja auch von dem Ding runterrutschen, wenn du da nicht genau zentral draufstehst und das kippt zu einer Seite. Das geht ja ruckzuck. Und wie
viel? Da ist ja noch eine Badeleiter, die dich dann festhält vorher.
Ach so, ja dann. Aber was haben wir da? Es war eine 135, glaube ich, oder war es eine 145?
Ich müsste noch mal reingucken. Ich glaube, es war eine 35er, ja.
Also im Endeffekt reden wir über knapp 3 Tonnen oder knapp 4 Tonnen Gewicht. Das würde ich, also selbst die kleinere 135 würde ich da nicht voll entlasten.
Wir machen das zu wenig, Tim. Die in Österreich, die Piloten lachen sich jetzt alle kaputt und denken sich, noch nie auf so einer Plattform gelandet, ja. Also mich wird's wirklich mal reizen, das zu machen. Eben auch wegen diesem Drehmoment, den du dann in dem Moment hast, ne? Du setzt ihn ab, dann hast du ein schwebendes Ponton, dann kannst du da so ein bisschen wie auf Glatteis vielleicht. Also ich fände das schon mal eine spannende Erfahrung.
Ja, muss das LBA nur mit aufnehmen in die Ausbildung zum CPL? Dann kommen wir in den Genuss, aber ich glaube, das wird nicht passieren.
Uns hören ja ein paar Behörden zu. Vielleicht ist ja eine aufgeschlossen und sagt, hey, wir schmeißen mal für euch eine Ponton in den See irgendwo rein. Oder wir haben da noch eins, macht doch mal, wenn ihr wollt. Ja, naja, mal gucken. So, ich bin da übrigens auch gefragt worden, ob man da mit Rädern auch drauf absetzen kann. Da habe ich gesagt, naja, wenn unser Radstand das hergibt, von der Länge her, wenn die Plattform groß genug ist, dass du den da draufsetzen kannst, kannst du das auch machen. Aber wie gesagt, eine 365 jetzt mal schon mit 4,3 Tonnen, die würde ich da auch nicht komplett absetzen, sondern halt leicht machen und dass wir weiterhin Auftrieb erzeugen. Mal gucken. Ich bin ja ab nächster Woche wieder im Rettungsdienst, also wer weiß, vielleicht wollen wir mal gucken, was mich erwartet. Vielleicht stehe ich ja doch auf so einer Plattform. Ich schicke dir ein Foto.
Ja, genau.
Gucken wir mal. Aber ihr habt keinen See, wo das geht bei euch im Revier?
Ich wüsste jetzt nicht, wo ich genau so eine Badeplattform mit diesen Schwimmdingern finde. Ich kenne immer nur diese Holzbadeplattformen, die klassischen. Die werden mit Sicherheit nicht genug Auftrieb erzeugen. Nee. Wüsste ich jetzt spontan nicht, aber ich kann auch mal suchen gehen. Ich kenne zumindest ein paar Wakeboard-Anlagen, die auch noch so ein paar Hindernisse haben. Vielleicht reichen die auch.
Ja, mit einer Kufe da dran, auch nicht schlecht. Will ich aber auch ein Foto haben.
Ja, mein Chef auch. Also. Ja.
Tja, also das, ich finde, das ist eine sehr interessante Geschichte, was die da machen. Aber ich habe zu wenig Hintergrundinformationen zusammenbekommen jetzt in der Kürze der Zeit, dass ich darüber mehr erzählen könnte. Wie oft kommt es vor? Ja. Weil ich hatte mir nämlich auch schon dabei überlegt, wenn das ein Primäreinsatz, wenn ich das jetzt mal auf Europa wieder ummünze, wir sind ja in Europa, haben ja EASA und das ist ein Primäreinsatz, gehen wir wieder jetzt nach Deutschland. Bei Gefahr für Leib oder Leben kann ich wieder den Notstandsparagrafen ziehen. Könnte ich ja also auch so einen Taucher hinten reinschmeißen, aber das spinne ich mir jetzt gerade mal so auf kurzer Basis zusammen. Ich weiß nicht, ob das LBA gerade vom Stuhl fällt und sagt, nein, so einfach ist das nicht. Ja, den Fall hatte ich nämlich noch nicht.
Ja. Ja, das ist halt auch nur, das ist halt abstrakt wieder ein bisschen, ne? Weil du ja gar nicht genau weißt und so. Klingt auch für mich schon wieder so ein bisschen mehr nach polizeilicher Aufgabe. Das haben wir auch ganz oft, wenn Personen zum Beispiel im Rhein ertrinken oder gemeldet werden, dass sie angeblich ertrinken, dann sind immer wir da und auch der Rettungshubschrauber, in unserem Fall entweder der Christoph 3 oder der Christoph 9, je nachdem, wo das ist, ob in Düsseldorf oder in Köln. Und da frage ich mich auch immer, was wollen die eigentlich da? Weil die sind ja eigentlich nur dafür da, wenn diese Person irgendwie an Land gebracht wird und da vom Notarzt versorgt werden muss. Das ist ja ehrlich gesagt in den seltensten Fällen so. Also die haben da 99% Leerflüge auf jeden Fall. Wir haben ja auch schon oft Leerflüge. Ich hatte es gerade letzte Woche wieder. Da haben wir eine Person, die sich leider selber das Leben beenden wollte, ist in den Rhein gegangen und wir waren 5 Minuten später vor Ort, nachdem sie reingegangen ist. Die war noch keinen Kilometer getrieben und wir konnten sie auch leider nur noch leblos bergen. Wir haben die dann mit dem Rotorabstrahl, weil sie auch mit dem Kopf nach unten trieb, Richtung Ufer gedrückt, wo die Feuerwehr sie dann entgegengenommen hat und da war leider nichts mehr zu machen. Also das geht dann wirklich, Ertrinken geht manchmal auch sehr, sehr schnell, gerade wenn die Leute ertrinken wollen, sage ich mal, und nicht um ihr Leben kämpfen, passiert das innerhalb von kürzester Zeit. Und wann ist man schon mal so schnell vor Ort? Also
ja, das ist schwierig.
Deswegen ist das auch mit dieser Badeplattform alles ganz toll und alles ganz spektakulär. Der Sinn erschließt sich mir nicht so ganz. Vielleicht haben die es mal geschafft, dadurch ein Leben zu retten. Und das kennt man ja, wenn man es einmal so geschafft hat, dann versucht man es 1000 Mal, ob es nochmal passiert oder klappt. Die Zuschriften, die uns da ja erreicht haben, die wollten ja auch, dass wir das mal so ein bisschen genauso einschätzen wie eben dieser Startunfall. Und ich glaube, da war jetzt wirklich wichtig, dass du diese Recherche gemacht hast und sagen konntest, warum die das überhaupt tun. Weil es ist halt eben kein Landen vor Ort.
Ja, aber das erinnert mich so ein bisschen an einen Fall, da sind doch in irgendeinem See jetzt auch Vater und Kind ums Leben gekommen. Da haben die ja auch Taucher losgeschickt, dass das dann vielleicht halt sowas ist, da sind Personen untergegangen, aber es zählt eben nicht mehr als primärer Rettungseinsatz, weil
genau.
Ne, bist du, also wenn jemand untergegangen ist und du wirst alarmiert, na klar, versuchst du da so schnell wie es geht hinzufliegen, aber dass das eben so ein Add-on ist, sage ich jetzt mal, die da bestellt werden, weil wenn jemand ertrinkt und man muss erstmal einen Taucher abholen, die sind ja auch nicht auf der Station, die muss ich ja auch erstmal irgendwo einsammeln und so weiter, dann ist das ja alles schon viel zu spät, bis man da ist und der wirklich nicht schwimmen kann oder untergegangen ist schon. Das ist ja, weiß nicht, wie viel Zeit bei denen vergeht, bis die da sind vor Ort, aber selbst wenn ich jetzt primär zu irgendeinem See fliege,
Das dauert halt seine Zeit.
Ja,
ja, das dauert alles, ja. Apropos, es dauert seine Zeit. Wir sind auch fortgeschritten in der Zeit. Aber wir haben am Anfang gesagt, wir wollen mit was Schönerem enden. Und jetzt sind wir schon wieder bei so einem Thema. Deswegen, ich habe noch ein kleines, kurzes Thema. Das schieben wir jetzt einfach noch rein, damit wir positiv enden. Und wir lassen da auch den schlechten Anteil bei raus. Und zwar war ich auf der Rheinkirmes in Düsseldorf und habe mir dort die Drohnenshow angeguckt. die größte Drohnenshow, die es bis dahin in Deutschland gegeben hat.
Ich würde sowas sehr, sehr gerne mal sehen. Ich kenne es immer nur aus irgendwelchen Videos und Fernsehen oder sonst irgendwas. Aber das ist ja unfassbare Möglichkeit mittlerweile, wenn kein Störsender in der Nähe ist.
Es ist, also die Leute, die den Podcast schon das ein oder andere Mal gehört haben, wissen, dass ich vielleicht nicht so positiv auf Drohnen zu sprechen bin. Aber da muss ich echt meinen Hut ziehen. Das war unfassbar beeindruckend und hat einem direkt vor Ort live nochmal gezeigt, dass sich da sehr, sehr viel verändert, was damit auch möglich ist, was die für Kunstwerke an den Himmel zaubern können und nicht einfach nur Bilder, sondern wirklich dreidimensional bewegende Bilder. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Es war für mich ein bisschen zu kurz, hätte ruhig ein bisschen länger gehen können. Es war für mich ein bisschen zu viel Düsseldorf-Motive, aber das mag an der Stadt liegen, in der es stattgefunden hat.
Und wer es bezahlt hat.
Aber wenn man sich überlegt, dass da koordiniert über 1000 Drohnen diese Bilder an den Nachthimmel gezeichnet haben und diese Choreografie war einfach perfekt. Also da konnte man wirklich mit so einem Lineal dran gehen und diese Drohnen haben einfach alles exakt perfekt in Linie ausgeführt. Also für so einen Monk wie mich war das wirklich ein sehr schönes Erlebnis.
Cool, das würde ich auch gerne mal sehen. Das ist sicherlich eine spannende Sache. Und alles, was ich dazu denke und was jetzt irgendwie schlecht enden könnte, das lasse ich jetzt mal alles weg.
Ja, genau. Wir wissen, da ist auch nicht alles gut gelaufen im Nachhinein, aber das lassen wir jetzt alles weg. Ich werde da das ein oder andere Bild vielleicht auch mal zu einstellen, weil es war wirklich, wie gesagt, es war beeindruckend, es war schön und ich glaube, dass das auch wunderbar ist in der Zukunft, dass man Feuerwerk einfach durch eine Drohnenshow ablösen kann. Weil man tut der Natur auch was Gutes.
So doof. Ja, und vor allen Dingen, wenn die Drohnen kleiner werden, du trotzdem diesen Lichteffekt dadurch hast, du noch mehr Drohnen da hochschicken kannst, die Verpixelung kleiner oder besser wird dadurch, wie es bei einem Bildschirm früher auch so war. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass uns da in den nächsten Jahren noch ganz, ganz viel erwartet, wo man einfach sagt, boah, was wollen wir denn mit so einem ollen Feuerwerk? Also ich mag Feuerwerk, um Gottes Willen, ja, mag ich sehr. Aber dass diese Drohnenshows einfach, bam, nochmal so was ganz anderes kreieren können am Himmel, was man bis jetzt noch nicht kannte.
Ja, es löst einfach ganz andere Gefühle aus. Ne? Es hat halt nicht dieses animalische, urzeitmäßige, bumm, laut und ich merk's, ich hör's und so, ich spür's. Sondern es ist mehr so an die kreative Ader eines Menschen angelehnt, so eine schöne Erfahrung, ruhiger. Und das Beste, die Hunde leiden nicht so darunter.
Ja, du hast jetzt gerade den Hubschrauber beschrieben mit Bäm, das animalische Lautkrach, oder?
Ja, okay, nein, diesmal nicht.
Die Drohnen lösen uns irgendwann auch ab, na gut. Aber da haben wir doch ein gutes Ende, ein lustiges Ende gefunden. Ja. Cool.
Ja, wunderbar. Andreas, es hat mich super gefreut. Es war wieder echt schnell vorbei. Ich glaube, wir haben, auch wenn es teilweise nicht so positiv war von der Grundidee her, aber wir haben ein paar schöne Themen besprochen, die auch, glaube ich, wichtig waren zu besprechen, die aktuell waren. Ich hoffe, es hat euch da draußen interessiert. Vielen Dank dir, Andreas, dass du dir nochmal Zeit in deinem Urlaub genommen hast dafür.
Mache ich doch immer gerne, Tim. Ich komme doch nicht weg von diesem Thema, du weißt das doch.
Ich weiß. Ich hoffe, du kannst es trotzdem jetzt ein bisschen genießen und deine letzten Tage dann in deinem Urlaub noch sehr schön genießen.
Ja, ich freue mich sehr, schon wieder im Cockpit zu sitzen, muss ich ehrlich sagen. Ja, Urlaub ist auch was Schönes, aber Fliegen ist auch was Tolles. Und ich wollte noch mal drum bitten, wenn ihr mehr Informationen, gesicherte Information, ne? Nicht irgendwie ein Halbwissen, sondern wirklich eine gesicherte Information haben, sei es jetzt Air India, sei es jetzt nochmal zu der Plattformlandung oder, schickt's uns bitte. Tim und ich sind immer an solchen Informationen interessiert und vielleicht nehmen wir das Thema auch nochmal irgendwann auf und können da nochmal was nachschieben, weil es für alle interessant ist. Weil auch wir zwei können nicht alles wissen, aber wir freuen uns immer, wenn wir mehr dadurch erfahren und lernen können auch.
Ja, super, Tim. Absolut.
Ja, toll. Danke dir also auch nochmal dafür.
Ja, sehr gerne. Dann habt da draußen einen schönen Tag, startet gut in den Tag und passt auf euch auf. Wir hören uns, macht's gut.
Tschüss.